Doppelpunkt. Präsentiert von der Hausegarage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Hausee.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute ein Gespräch mit dem Ludwig Hasler. Er ist Philosoph, Physiker und Publizist und der erfolgreichste Vortragsreisende in der Schweiz. Mit ihm unterhält sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski.
Ich habe einen Mensch auf Vater, Simmaliberg. Ich habe einen Mensch auf Vater, Simmaliberg. Und zu frieren alle Abend, gucke ich ins Berg. Und sie muss ans Jockali an dem Berg. Ich habe einen Mensch auf Vater, wo nie macht wie nie.
Bei mir ist Ludwig Hasler, wie ich schon gesagt habe, ein unglaublich breites Interessenspektrum von Philosoph, Physiker bis zu Publizist. Aber darum natürlich warte ich eine ganz interessante Antwort auf meine Frage, wer sind Sie, Herr Hasler?
Also ich bin ein 80-jähriger Mann, der normalerweise guter Laune ist. Weil ich recht zufrieden bin mit meinem Leben. Und das wiederum hat damit zu tun, dass ich das Glück gehabt habe, im Leben recht viel zu machen, auch recht viele verschiedene Sachen. Also, wenn man mir jetzt würde sagen, ich sterbe im nächsten halben Jahr, könnte ich nicht maulen. Also
dann können Sie ja nicht mehr maulen. Wie werden Sie dann sterben? Weil ich habe angelesen, viele, sie reden viel über das Alter und so, man redet über das, aber über den Tod eigentlich fast nicht.
Ja. Ja, den Tod tut man ausklammern. Oder? Also, ich glaube, das habe ich mal beim Sigmund Freud gelesen, der hat gesagt, im Grunde glaubt kein Mensch an seinen eigenen Tod. Mhm. Es sterben immer die anderen. Oder?
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das trotzdem eintrifft, ist relativ groß.
Also man weiß natürlich, dass man stirbt, aber man stellt sich irgendwie den Tod nicht vor.
Sie auch nicht, oder? Ich freue mich, Sie als Philosoph haben doch vielleicht eben nicht nur über das Leben müssen nachdenken, sondern auch noch über den Aspekt.
Ja, also das mache ich schon. Also ich mache seit einiger Zeit, ich will nicht gerade sagen jeden Tag, aber häufig nachdenke, an was ich einmal werde können denken, wenn ich sterbe.
Mhm. Und
das finde ich sehr wichtig. Und dann fällt der ganze Haufen weg. Oder? Also der Porsche Cayenne ist sicher nicht.
Haben Sie gehabt?
Nein, habe ich nicht gehabt. Aber es ist auch nicht irgendwie der Singapur-Besuch oder so etwas, sondern es sind nur Beziehungen. Mhm. Es sind Beziehungen, freundliche, gelungene, überraschende, warme Beziehungen.
Mhm. Und auch enge?
Auch enge. Aber auch eine Vorstellung, dass ich jemandem können, ein bisschen helfen kann, stärker zu leben. Ich glaube, das wird einmal mein Allerwichtigste, an das ich denke. Weil das ist ja dann eigentlich auch etwas, das sozusagen mich überlebt. Oder? Also wenn ich heute jungen Leuten kann irgendwie helfen kann, also indem ich nicht zum Beispiel helfe, Mathe zu verstehen oder besser Deutsch können, dann bilde ich mir natürlich ein, dass die mal richtig gut werden in ihrem Leben. Das werde ich nicht mehr erleben. Aber ich werde sozusagen drinnen sein.
Das, das heisst, Sie hoffen oder erwarten, dass Sie mit sich selber im Reinen sein werden in den entscheidenden Momenten?
Genau. Ja.
Und zwar, darauf schaffen Sie
nicht nur, im Reinen, sondern auch, Freude haben.
Freude haben?
Freude haben, ja.
Aber meinen Sie, ja? Oder ja. Könnte das auch noch kippen, weil eben, man weiß es ja dann gleich nie, wie es dann sein wird. Oder? Man kann es auch nicht üben oder simulieren.
Nein, man kann es nicht üben. Ich bin schon etwa zweimal kollabiert.
Ah ja?
Und man kann jetzt das nicht gerade Frühtod-Erfahrung nennen. Ich weiss einfach noch, dass es sehr schön war. Also,
schön?
Es war warm und blau.
Blau? Man hört sich immer weiss.
Ja, nein,
helles Licht.
Warm und blau.
Aber wie sind Sie kollabiert?
Aber gut, was? Das war einfach Kreislauf.
Erschöpfung. Okay.
Also, das war weiter eigentlich nichts.
Darum aber prägt Sie das jetzt eben, das Erlebnis noch, wo Sie das Gefühl haben, jetzt könnte es auch das dritte Mal passieren und vielleicht noch ein bisschen weniger gut ausgehen?
Ja.
Mhm.
Ja.
Und eben, was ist das, wo Sie dann da dabei denken, eben, alles okay?
Es ist tröstlich, ich meine, abgesehen davon, oder wir neigen ja dazu, also wir, also Menschen neigen dazu, das Sterben immer sehr individuell zu sehen und so weiter. Und ich muss mir dann manchmal nur in Erinnerung rufen, dass das eigentlich bisher schon alle geschafft haben.
Genau. Also, wenn Sie sich als Typ würden beschreiben, was sind so Ihre wichtigsten Charaktereigenschaften? Jetzt hat man schon einiges gehört und es ist sehr spannend, also wirklich faszinierend, wie Sie das beschreiben können. Aber wie würden Sie sich beschreiben?
Ich kann sehr gut arbeiten.
Mhm.
Ich habe gelernt zu arbeiten. Ich bin sehr ähnlich meinem Vater. Mein Vater war Schreiner. Heute würde man sagen arm, bildungsfern, grosse Familie. Und er hat 10 Stunden am Tag gearbeitet. Mit dem hat er zu wenig verdient, um die Familie durchzubringen. Dann musste er am 4 Uhr noch die örtliche Krankenkasse verwalten.
Mhm.
Und ist, heute würde man sagen, ein Rackerleben und so ein paar. Und ist immer gut gelaunt gewesen.
Das ist grossartig. Aber Sie schreiben ja auch, mit 8 wurde ich Chef des familiären Kartoffelackers.
Ja.
Das war heftig, oder?
Das ist
schon relativ früh angegangen, der Ernst des Lebens, oder?
Ja, aber das war meine wichtigste Bildung, glaube ich. Wir waren so eine Art Selbstversorger. Also alle Kinder mussten das müssen machen, was man ein Ämtli genannt hat. Oder?
Und, Sie hatten noch 6 Geschwister gehabt.
Genau. Und der Herr Döpfelacher, das hat sozusagen alles aus mir rausgeholt, was man braucht zum Leben. Aufmerksamkeit, Interesse an dem Wachsen, Genauigkeit und so weiter. Und dort habe ich das alles gelernt. Und ich bin heute furchtbar froh und ich überlege mir häufig, ich erzähle das natürlich so wie ein Running Gag, vor allem in Bildungswelten, oder, wo man heute meint, der Mensch werde sozusagen Mensch und erwachsen und gut und tüchtig, wenn er einfach möglichst viel Wissen inhaliert. Und ich habe sicher nichts gegen Wissen, aber man kann nicht so anfangen. Das bringt nichts. Oder? Also man muss zuerst sozusagen sich mental mit Temperament, mit Interessen und so weiter in Form bringen. Und das ist, glaube ich, für mich ganz wichtig.
Aber wie ist denn der Weg? Also aus einem bildungsfernen Niveau, Armutsumgebung, Kartoffelacker bis zum Professor für Philosophie?
Das ist einfach Glück.
Nein.
Doch, das ist
Sie haben vorher gesagt Arbeit. Aber
Arbeit, das muss man dann schon haben. Also man muss können, also das kann ich, glaube ich, perfekt. Also wenn ich einmal an etwas bin ich angefressen. Mhm. Das sind ja Sie auch, oder?
Öfter, ja.
Das angefressen sein, reinlegen, sich nicht zieren, oder? Keine Distanzierung zu dem, was man macht, sondern das, was man macht, zu der eigenen Sache machen und so weiter. Das habe ich immer gemacht, glaube ich, auf allen möglichen Feldern. Aber jetzt das mit dem Studieren, das war wirklich Zufall gewesen. Also ich bin in Beromünster aufgewachsen, das ist kleine Flecken im Luzerner Land.
Bekannt im ganzen Land natürlich.
Ja, klar.
Radiosender Radio, Beromünster.
Beromünster, ja. Heute ist er ein Altertum.
Ja.
und dort hat es ein Halbgymnasium gehabt.
Also, ja?
In dem Beromünster. Also heute hat es eine ganze Kanton schon. Und dort bin ich einfach in das Halbgymi gerutscht.
Was heisst Halbgymi?
Also 4 Jahre.
Ah.
Damals hat man 8 Jahre
gebraucht, okay,
zum Matura machen. Und Das ist irgendwie damals mit dieser Stiftskirche. Das hat damals Lateinschule geheißen. Also man hat auch nicht viel mehr gelernt als Latein und Griechisch.
Ja, das ist, ja. Hat das gelangt nachher zum Professor
und dann werden? Hat man eben können, und dann war ja logisch, dass ich irgendwo die Matur noch mache. Und dann habe ich halt regelmässig gearbeitet. Also das heisst, Studium mehr oder weniger selbst.
Selber verdient. Immer, weil der Vater hat natürlich nicht Geld gehabt, dass alle seine sieben Kinder studieren.
Aber das ist eben auch, das sind gute Erfahrungen gewesen. Also ich habe dann zum Teil als Heizungsmonteur gearbeitet, also Angelernte, weil der Mann von der ältesten Schwester hatte so ein Gewerbe gehabt. Und bei ihm habe ich dann in allen Ferien und all zwischendurch, einfach wenn ich Geld brauchte, habe ich dort im Heizungsgewerbe.
Eben, Sie haben also das mit Schaffen erreicht, weil Sie sagen eben, wenn wir eben auf die heutige Zeit gehen, Sie haben das Gefühl, dass Sie haben Leistungen erbracht und sollten für das gelobt werden, oder wir über allgemein, unsere Generation. Aber eigentlich kommen wir von den Jungen noch Prügel über.
Ja, in einer bestimmten Hinsicht, ja. Also, wenn man es verallgemeinert, oder, mit den Leistungen. Sagt ja unsere Generation nicht ganz falsch, dass wir den Wohlstand erarbeitet, miterarbeitet haben.
Eben von der Zeit, wo Sie ein Kind waren, sind bis heute, genau. Das ist ein unglaublich grosser Wert.
Das ist unglaublich, ja. Das ist von sehr, fast armselig. Also ich kann mich erinnern, wir sind als Kind, wir müssen Ähren auflesen. Oder? Das ist
einzelne Ähren?
Ähren auflesen. Ja. Also die Bauern hinten angehen, wenn sie geerntet haben, dann sind ja immer einzelne Ähren liegen geblieben. Und dann haben wir dafür das ganze Jahr eigenes Mehl gehabt.
Aber das ist ein Zeichen fast von einer Armutsgesellschaft,
ja, das
oder?
Ist so. Es ist dann auch ein bisschen schambesetzt gewesen, oder? Kann man sagen. Oder? Weil die Bauernsöhne, mit denen ist man ja in der gleichen Klasse gewesen. Und die sind dann da vorausgezottelt.
Das ist und eben der Weg bis heute ist gewaltig und trotzdem wird man für das nicht belobigt, im Gegenteil.
Ja, man kann es auch ein bisschen verstehen. Also, was ich problematisch finde, ist, wenn man unserer Generation vorwirft, wir hätten nicht alle Kollateralschäden verhindert.
Planet zerstört.
Das wären die objektiven Kollateralschäden, da gibt es ja noch interne, psychische und so weiter. Und da muss ich einfach sagen, ich verstehe den Vorwurf, aber wenn man etwas vorantreibt, kann man nicht immer alles, was man damit auch noch an Nebenfolgen und Spätkonsequenzen verursacht, auch noch im Auge halten oder gar verhindern.
Und unter dem Strich haben Sie das Gefühl, es hätte schlimmer rauskommen können.
Mit mir?
Nein, generell, mit unserer Gesellschaft.
Ja, ich weiß es gar nicht. Das ist, ja, das glaube ich sowieso immer. Oder? Mhm. Es könnte schlimmer sein. Auch wenn ich viele von den Jungen recht gut verstehe. Also, schon weil die in einer entgegengesetzten Position eigentlich sind. Oder? Also sie wachsen auf mit dem Wohlstand. Das heisst, der Wohlstand ist für sie selbstverständlich. Für uns ist der Wohlstand ein Antrieb gewesen. Oder?
Also, man hat gesagt, es muss besser werden.
Das berühmte Rüebli, oder? Wo man vor der Nase hat. Es wird besser. Es ist auch dauernd alles besser geworden. Man ist mobiler geworden, man ist freier geworden, das Leben ist schöner, bequemer und so weiter gewesen. Und das war unser Antrieb gewesen. Und wenn das selbstverständlich ist wie für heutige Junge, wo ist denn der Antrieb? Was ist es denn? Vor allem, weil man dann auch noch sieht, was man gleichzeitig mit dem Fortschritt so an Negativitäten anrichtet.
Ich rede mit Ludwig Hasler und er ist dann eben nicht nur Philosoph geworden, sondern auch noch Publizist und sogar in Chefredaktionen gekommen. Wenn wir schauen, was das ausgelöst hat. Machen wir zwischen deiner Musik, was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel ist Franz Schubert, Das Ständchen. Zu dem habe ich eine besondere Beziehung. Ich, so mit 20, 21 habe ich mir eingebildet, Sänger zu werden.
Ah ja?
Und hat Winterreis gesungen und so weiter. Und dann ist der Fischer Dieskau ist dann immer mein grosses Vorbild. Also, den habe ich so ein bisschen imitiert.
Ja. Und wie näher sind Sie auch noch?
Wahrscheinlich nicht schon gelassen.
Aber haben Sie es ernsthaft betrieben, wie Sie andere Sachen? Haben Sie Stunden genommen? Ja. Und was hat man Ihnen dann gesagt?
Ja, also ich bin solistisch auftreten bei Oratorienaufführung, bevor ich eine Gesangsstunde genommen habe.
Also das heisst, Sie sind es da längst?
Ich habe schon ein bisschen, ja.
Okay. Ja. Und im Nachhinein bedauern, dass Sie nicht der zweite Fischer Disco geworden sind?
Nein, überhaupt nicht. Ja. Weil später habe ich noch so in halbprofessionellen Ensembles gesungen. Also so Hamal-Mess von Bach und Mozart-Requiem und so weiter. Und mit 70 habe ich aufgehört, weil ich habe gemerkt, dass ich mich selber nicht mehr so gut höre, dass ich mich anderen zumute.
Okay, dann hören wir lieber den anderen. Ah, oh, der Fischer Disco. Ludwig Hasler ist Philosoph oder Professor für Philosophie an der Universität in Bern und Zürich. Ich frage mich immer, wer wählt welches Studium aus welchem Grund? Viele, die Psychologie machen, von denen sagt man, die wollen mehr über sich selber erfahren. Wie ist es bei einem Philosoph?
Es ist irgendwie so eine merkwürdige Sehnsucht nach Klarheit im Kopf, glaube ich. Es hat vielleicht bei mir auch einen theologischen Hintergrund, das ist möglich. Also ja. Ich habe in der Familie, in der Entfernteren, hat's immer Theologen gegeben. Also das sind so Cousins von mir und das hat mich immer interessiert. Also nachzudenken über das, was nicht handgreiflich ist, oder? Wo einem aber gleich führt oder haltet oder nährt oder auch plagt gelegentlich. Das ist dann auch Kombination Philosophie und Physik gewesen. Also damals ist ja immer vordringlich diskutiert worden, auch unter Physikern. Ist jetzt die Welt ein Zufall oder ist alles notwendig? Und was ist denn mit meiner Winzigkeit in dem Ganzen? Freie Wille und so weiter. Ich glaube, das sind so Themen gewesen. Also durchaus immer auch existenziell gerichtet. Oder? Also was ist mein Part in dieser Unermesslichkeit?
Und hat es dann da auch gültige Antworten gegeben? Oder sind es keine Fragen geblieben?
Ja, ich glaube, es sind Fragen geblieben. Also ich halte die Philosophie sowieso für das, was man könnte sagen, es ist eine Art institutionalisierte Naivität.
Wie bitte?
Ja, also das heisst, oder Naivität, die sich nicht ausreden lässt, Fragen zu stellen, wo man zwar weiss, dass sie nicht beantwortbar sind. Also ganz einfach, warum gibt es mich?
Aber wird man da, jetzt frage ich jetzt mal ganz auch naiv, wenn man das macht und ernsthaft betreibt, wird man dann zufriedener oder eher unzufriedener?
Also ich werde zufriedener, ich kann mich dann eher sehen, sagen wir mal, in einer Erzählung, eben wenn ich jetzt von institutionalisierter Naivität rede, dann meine ich auch, das Denken durchaus auch als Erzählung, wo Ich bin nie ein Anhänger von einer systematisierten Philosophie gewesen, sondern eher so ein bisschen hin und her meandernd zwischen Evolutionstheorie, physikalischer Astrophysik und dann wieder existenzieller Deutung, inklusive Psychoanalyse hat mich damals sehr beschäftigt, also Sigmund Freud und so. Und indem man sich sozusagen verliert an das, gewinnt man eine gewisse Ausdehnung, man verliert auch eine Borniertheit, das finde ich das Allerschönste. Oder? Also ich würde mich in der Borniertheit nie wohlfühlen, beispielsweise, sondern immer ängstlich. Borniertheit und Angst sind für mich eigentlich das Gleiche. Insofern ist vielleicht auch immer eine Art Versuch gewesen, der Kleinbürgerlichkeit zu entkommen.
Eben, aber da sind Sie in einer hohen Sphäre gewesen und sind dann aber, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokativ, abgestiegen zum Journalismus, sind zum St. Gallen Tagblatt gegangen, zu der Weltwoche, der damaligen Weltwoche, die noch ein bisschen anders war als die heutige Weltwoche. Warum?
Ja, ich glaube, es ist ein ganz einfacher Grund. Ich habe gern unterrichtet. Ich habe ja dann nachher noch als Journalist, habe ich eigentlich jede Woche bin ich Vorlesung gehalten, aber das hat mir dann gelangt. Irgendwie ist die Vorstellung, mein Leben zuzubringen mit Studenten. Die Vorstellung hat mich plötzlich geplagt.
Und warum?
Ja, weil Studenten sind in einer Hinsicht natürlich ein erfreuliches Publikum, sage ich jetzt einmal. Weil sie sind noch gewissermaßen unfixiert, sie sind noch unfertig, in dieser Art auch unverdorben. Aber jetzt, in einem anderen Fach hätte ich es mir vielleicht können vorstellen, aber in der Philosophie einfach über alles nachdenken, aber eigentlich ohne, dass man schon eine Lebenserfahrung hat. Ich habe dann auch beim Plato früher gelesen, der Plato hat immer gesagt, eigentlich sollte man zuerst leben und dann philosophieren.
Aha,
und das finde ich eigentlich schon richtig. Oder? Also einfach alles Denkbare denken, aber in der Luft hängen, noch nicht am Boden stehen und so weiter. Und ich habe, wie ich vorhin einmal gesagt habe, ich kann wirklich arbeiten. Ich habe es gerne mit Menschen, die arbeiten. Mhm. Das ist bis heute so. Also wenn ich jetzt auf den gleichen Termin zwei Anfragen zum Reden bekomme und die eine Anfrage kommt aus dem Campus Sursee, das ist das Zentrum von der Ausbildung vom Baugewerbe Schweiz. Oder? Und die andere Anfrage kommt von der Uni Konstanz, an einer Soziologentag. Ich gehe sicher zu den Baugewerblern.
Wieso haben Sie das Gefühl, die sind handgreiflicher unterwegs?
Ja, sie sind auch empfänglicher. Aha. Also ich kann mit denen besser reden. Unter Akademiker ist für mich häufig so ein Wettbewerb. Jeder meint ja dann schnell, er wüsse eh schon alles, und zwar besser und so. Also das hat mich, ja.
Aber dann hat sie auch ein grösseres Publikum wählen. Eben, ein Hörsaal mit 20 Studenten ist etwas anderes, als wenn man einen Leitartikel in einer grossen Zeitung schreiben kann, oder? Vielleicht auch der Drang, ein bisschen eben an die Öffentlichkeit kommen und auch jemanden zu sein, ausserhalb jetzt vom Elfenbeinturm.
Das mag sein, ja. Obwohl ich mir da auch nie Illusionen gemacht habe, also, bis das wirklich so ein grosses Publikum ist. Also wenn ich heute, ich schreibe ja ziemlich viele Kolumnen, und wenn ich jetzt das vergleiche mit dem Referat vor leibhaftigem Publikum, finde ich natürlich ein Referat viel attraktiver.
Ja, also es gibt einfach die direkte Resonanz.
Es gibt eine Resonanz und ich meine, das kennen Sie wahrscheinlich auch. Oder? Also wenn man etwas sozusagen in die Anonymität verschickt, oder, was genau kommt zurück? Mhm. Und von wem?
Aber warum sind Sie jetzt in der eigenen Analyse so erfolgreich mit Ihren Vorträgen, aber auch mit Ihren Büchern und Ihren Kolumnen? Was ist das Rezept, das Sie abhebt von anderen, die sich auch mit ähnlichen Themen beschäftigen?
Das ist ein bisschen schwierig für mich. Also ich kann es vielleicht so machen, dass ich von einem, zwei Feedback rede, die ich am meisten kriege. Also das meiste, was ich höre, wenn ich irgendwo geredet habe, ist, dass mir Leute sagen, das haben sie jetzt sehr gefreut. Sie haben festgestellt, dass wenn sie mir zuhören, dass nach 3 Minuten ihr Hirn auf aktiv schaltet. Und das ist, ich glaube, das ist einfach etwas, wo heute schon fast rar ist.
Also, meinen Sie, ne?
Ja, also ich bin ja ziemlich tagungsgehärtet, oder, und lasse auch anderen zu. Und vernehme im Übrigen auch sehr viel, was ich interessant finde. Aber die meisten machen ja heute weder ein Referat noch eine Rede, sondern eine Präsentation. Also dank PowerPoint.
Machen Sie gar nicht?
Mache ich gar nicht.
Nein, ich habe nie, noch nie gemacht.
Nein, ich mache nicht das Wort.
Ja.
Und zwar in der Absicht. Der Sokrates hat das angeblich gesagt. Sokrates hat gesagt, philosophieren heisst nicht, irgendwelche Gescheitheiten in die Leute hineinstopfen, sondern philosophieren ist eine Hebammenkunst.
Das heisst, man liefert etwas ab. Und man schickt etwas auf den Weg.
Man holt etwas raus. Ja. Oder? Und das ist vielleicht das Geheimnis von dem, ja, von dieser Art Wirkung, die ich auf Leute habe, dass sie nicht nur das Gefühl haben, da rede ich einen tatsächlich mit ihnen, sondern er tut irgendetwas, ich weiss der Teufel, eine Seite antüpfen, wo dann anfängt selber schwingen oder selber denken. Oder, und die Leute denken eigentlich gern. Merke ich immer wieder, sie tun gern. Also wenn ich noch einmal auf den Unterschied darf zu reden kommen, oder mit in der Präsentation, das ist das übliche Vorgehen heute auf der Bühne, sagt ja ein Fachmann, hört liebe Leute, ich sage euch jetzt, was die neuesten Studien erzählen und so weiter. Das Publikum ist vollkommen passiv. Es sitzt da und ist irgendwie nach einer Viertelstunde gesättigt, oder hat das Gefühl, ja, und was soll ich jetzt, komme ich irgendwie vor und so weiter. Ich mache nichts von dem. Also, sondern ich stehe auf der Bühne, bin jetzt gerade im KKL gewesen, und muss über Langlebigkeit reden. Und dann sage ich, erzähle ich kurz die Geschichte von der Maria Callas. Die ist ja bekanntlich mit 53 gestorben, mit 31 hat sie die Stimme ruiniert. Und da würde man jetzt eigentlich sagen, Katastrophe. Also, und dann schildere ich das und nachher frage ich, und jetzt möchte ich dir jetzt, dass sie als 100-Jährige immer noch trällert. Wäre jetzt das erstrebenswert? Oder ist es vielleicht erstrebenswerter, wenn man ein intensives Leben hat, aber ein kompaktes, und zwar ein Leben, wo etwas passiert? Oder? Vielleicht meinetwegen ein Drama, ja bitte, oder ein Drama, statt einfach noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde vom selben.
Aber das machen Sie ja.
Und das mache ich.
Sie machen ja eine Runde und eine Runde. Und ich mache auch eine Runde und eine Runde und eine Runde. Also wir, Callas ist glücklicherweise nicht unser Vorbild, weil wir sind ja noch ein bisschen da.
Ja, das ist richtig. Ja. Fühle mich auf dem richtigen Bein ertappt.
Aber eben, Sie gelten ja auch eben als einer, der einen bissigen Humor reinbringt. Das machen Sie ganz bewusst und das kommt gut an.
Ich weiß gar nicht, ob ich, das habe ich jetzt noch nie gehört, ein bisschen, aber mit Humor schon. Also man braucht natürlich eine Art Selbstrelativierung. Also wenn man immer als der Unanfechtbare auftritt, ist das wirklich zum Kotzen. Also das ist, und ja, Humor finde ich schon, finde ich immer wichtiger. Also ich halte dann zum Beispiel über den Tod einen Vortrag unter dem Titel «Ohne Tod wäre das Leben tödlich».
Mhm. Okay. Also eben, wenn Sie Longevity ist ja offenbar ein Thema, man wird immer älter, es gibt immer mehr Möglichkeiten, man verhält sich auch gescheit, die Lebenserwartung geht hoch, dann weiss man, es kommt ein Tod, aber man muss möglichst weit rausschieben. Ich habe mal ein Buch geschrieben, Lebenslust bis 100.
Ja.
Und eben nicht nur, dass man lange lebt, sondern es eben auch noch geniessen kann. Das ist ja, was alle Leute wollen, oder? Sie auch und ich auch.
Da bin ich nicht mal so sicher. geniessen. Eben, was genau heisst geniessen? Oder?
Dass man noch einigermaßen fit ist, dass man noch Sachen kann machen kann, dass man da nicht irgendwie einfach langsam zerfällt und merkt, dass alle die körperlichen und geistigen Fähigkeiten laufend weggehen.
Eben. Aber das ist dann schon mehr als geniessen.
Gut, okay.
Das ist dann schon machen. Also ich glaube ja auch, also der Antrieb für mich ist, ich nenne es auch nicht schaffen, sondern ich nenne es mitwirken. Oder dass ich noch, und da sehe ich auch das Problem oder, von der heutigen Alten. Das hat es ja noch nie gegeben in der Geschichte vorher. Nicht? Also unsere Ahnen sind ja Bauern gewesen oder Handwerker. Dort hat es in der Werkstatt, auf dem Hof, hat es immer etwas zu klüttern gegeben. Oder bis am Schluss. Oder? Mhm. Die sind irgendwie, und dann sind sie aber noch im Spiel gewesen. Oder? Sie sind irgendwie Akteure gewesen. Sie sind nicht so wie heute, zack, von einem Tag auf den anderen, quasi so passiv Mitglieder von der Gesellschaft.
Eben 25 Jahre lang Ruhe, Siesta, sagen sie Horror, oder? Früher waren es 7 Jahre, jetzt 25. Und was macht man denn? Man muss sich irgendwie betätigen, das machen sie, das mache ich auch. Es ist nicht für alle gleich einfach, aber dann tun sie auch ein bisschen sich mokieren, wenn ich sagen so über die total aktive Alten, die immer überall umreisen und alle Veranstaltungen gehen und immer sagen, heute habe ich es eigentlich noch strenger als früher und so. Das finden sie auch daneben.
Ja, also ich kann es natürlich verstehen. Aber ich finde, es ist eine schlechte Vorbereitung aufs spätere Alter. Also Gerontologen, die Wissenschaftler des Alters, oder die unterscheiden da inzwischen 4 Alter. Also das dritte Alter ist das zwischen Pensionierung und so grosso modo 80. Ja. Also das habe ich jetzt dann hinter mir.
Ja. Erreicht, nicht hindern.
Und dann kommt
das Greisentum, oder was?
Und dann kommt das vierte Alter. Und das vierte Alter, das ist dann so, wie das Alter eigentlich immer war, nur rausgeschoben. Oder? Also Polymorbidität und so weiter. Und im dritten Alter, wenn man jetzt, oder das ist der Lobgesang auf den aktiven Senior. Also ich teile das eigentlich, oder? Ich gehe auch nach wie vor gerne im Alpsteigen rumsteigern.
Das ist so aber zum Teil steil, aber noch, oder? Wo man aufpassen.
Schöfler und so.
Vom Schöfler direkt runter an den Seealpsee.
Hinten runter, ja.
Oh, hallo.
Genau. Und eben, ich bin, wenn man schon will, auch dort dabei. Ich sage nur, wenn man sich auf das allein konzentriert. Also das heisst, wenn man die grossartige Phase von dem sogenannten dritten Leben, das ist nämlich die Phase von einer Freiheit, wie es Menschen noch nie hatten. Das ist unglaublich. Oder? Wir sind nicht mehr unter Erwerbsdruck. Wir haben keine gröbere existenzielle Ängste. Also ich rede jetzt von der Mehrheit.
Richtig,
ne?
Ja.
Ausser dass der Tod irgendwann mal kommt. Ne? Und das ist so. Wir sind Herren von unserem Tag. Das ist doch unglaublich. Und wenn ich jetzt damit nichts anderes mache, als dass ich mich in Bewegung setze, und nochmal in Bewegung, und nochmal in Bewegung, und so weiter. Und dann kommt plötzlich das vierte Alter. Und was ist denn mit dem Hasler? Dann ist er allein. Er kann nicht mehr auf seine Trip. Weil einfach körperlich, die Robustheit ist weg. Man schrumpft ja auch bekanntlich, schrumpft dann alles ein bisschen. Und im vierten Alter ist das Einzige, was zählt, sind Beziehungen.
Mhm. Und das muss man aber im dritten Alter vorbereiten.
Das müssen wir eben im dritten Alter vorbereiten. Also insofern hat das für mich einen Bezug. Also es ist nicht einfach so, dass ich die Selbstbewegtheit verhöhne oder so etwas. Auch der Genuss nicht. Es ist nur, wenn man einfach 20 Jahre lang kann man sich nicht jeden Tag auf einen Schnitzel freuen. Mhm. Also ich nicht. Es ist,
Machen wir zwischendurch eine Musik, das müssen wir noch ein bisschen vertiefen. Erster Musiktitel von Ihnen?
Judith Piaf, das, was alle kennen, Schönere Grätze.
Der meist gewünschte Song von Leuten in ihrem Alter, außer vielleicht noch My Way von Frank Sinatra. Aber lassen wir uns zuerst auch wieder dazu dann noch etwas sagen.
Non, rien de rien. Non, je ne c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Bei mir ist der Philosoph Ludwig Hasler, je ne regrette rien, ich bedauere gar nichts. Ist das auch ein bisschen Autosuggestion?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Also, ja, ich glaube, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich bin recht zufrieden.
Aber hier und da mal, vielleicht im Nachhinein, die Abkürzung oder die Abzweigung hätte ich nicht nehmen sollen, und dann wäre es vielleicht doch noch etwas anders herausgekommen. An das denken Sie nicht?
Nein, das denke ich nicht. In dieser Hinsicht, also einerseits glaube ich wirklich, habe ich Glück gehabt. Also ich kenne wirklich Leute, die begabter sind als ich und weniger haben können machen. Man muss... ja.
Haben Sie denn Familie?
Ja, ja.
Frau, Kind,
ja.
Und ist gut, Kontakt,
ja.
So wie man sich wünscht.
Ja.
Das ist vielleicht das Allerwichtigste, oder? Neben der Gesundheit.
Das ist wichtig, ja. Ja.
Okay, und dort ist also gut gegangen und alles andere auch noch. Das finde ich ja grossartig. Man trifft selten jemanden, der auf diese Art und Weise umgeht. Und sie müssen sich jetzt natürlich auch mit den grossen Fragen der heutigen Zeit beschäftigen, aus der Perspektive von jemandem, der gegen 80 ist. Unter anderem auch gerade die Abstimmung, die wir hatten, über die 13. AHV-Rente, wo sie sich, glaube ich, auch eingebracht haben. Und haben gesagt, wenn der den Generationenkonflikt und der könnte noch grösser werden.
Ja, ich bin überzeugt, dass er grösser wird. Momentan sind wir einfach noch wechselweise sehr nett miteinander. Aber das wird irgendwann aus quasi Systemgründen wird sich das ändern.
Also rein aus statistischen Gründen, einfach von der Demografie.
Demografie kommen wenige Junge nach. Genau, also wir werden in ein paar Jahren werden wir etwa 1 Million Leute über 80 haben. Also das ist einfach schon das Bild von einer Gesellschaft, oder? Also, als ich jung war, war ein 80-Jähriger eine Rarität. Oder?
Und jetzt sind sie selber einer.
Und da hat man irgendwie verehrt, oder? Dann hat man als Lebensleistung hat man das betrachtet. Oder?
Okay.
Und das ist heute natürlich schon anders.
Aber die heutigen 80-Jährigen sind auch anders als die 80-Jährigen von damals. Ja. Sie haben sich nicht vorgestellt, damals, wenn sie mit 80 sind, dass sie noch eben dort vom Schäfer oben runterlaufen würden.
Nein.
Eben?
Nein.
Eben, und das, also gut, dann hat sich das auch verschoben, es ist verlängert worden und so. Aber natürlich eben, Gesellschaften überaltert, laufend. Und es gibt weniger, die im erwerbstätigen Alter sind. Und das hat tendenziell, glaube ich, ziemlich verheerende Auswirkungen auf Gesellschaft.
Ja, ich glaube schon. Also zumal ja Mentalitäten auch sehr unterschiedlich sind. Also ich merke immer wieder, dass man uns darüber hinwegmogelt. Also das wird immer beiseite geschoben, also in der Schweiz besonders. Alle, also was ich lese in Medien, kommen immer irgendwelche Experten und sagen, nein, also mit Generationenkonflikt, das gehört es noch überhaupt nicht. Generationenvertrag besteht prima und so weiter. Ich habe ja einen jahrelangen Briefwechsel geführt mit einer genau 50 Jahre jüngeren Frau. Und,
das ist sehr erfolgreich dann publiziert worden, ja.
Dort ist das ist einfach sehr viel vorgekommen. Also ich habe dort sehr viel gelernt. Und vor allem, was an Differenzen genommen ist. Also wo man einfach gnadenlos aneinander vorbeiredet, weil man völlig anders empfindet.
Und was kann man da dagegen machen? Oder wenn das nicht eskalieren soll?
Also es gibt, glaube ich, wie im Leben generell immer ein Rezept, mindestens aus meiner Sicht, das heisst Interessen.
Aha. Aber eben die Interessen sind natürlich ganz anders.
Ja, aber ich meine die Interessen aneinander. Oder? Also ich finde vor allem, also ich habe hier angefangen, mich wirklich für die Jungen zu interessieren. Also eigentlich zwangsweise fast. Oder
zwangsweise?
Ja, wegen dem Briefwechsel.
Gut, aber das ist auch...
Wir mussten dann aufeinander eingehen. Ja. Und ich finde, wir Alten müssten eigentlich damit anfangen. Also ich habe mit der Zeit gemerkt, es hat ja auch etwas Logisches, oder, dass ich als 80-Jähriger ein Interesse daran habe, mit welchen Mentalitäten die Jungen am Werk sind und wie sie die Welt, die wir abgeben, übernehmen und wohin sie die wollen führen und so weiter. Das ist... müsste uns eigentlich interessieren. Es müsste uns auch interessieren, ihnen ein bisschen zu helfen dabei. Oder?
Aber Sie sagen ja, rein statistisch gesehen, im Jahr 2050 ist fast die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr im erwerbstätigen Alter.
Ja.
Und das kann dann wahrscheinlich einfach nicht mehr funktionieren.
Wenn es so ist, dann funktioniert es nicht mehr. Mhm. Ja, das glaube ich. Ich glaube allerdings, dass es... auch nicht so wird sein, sondern dass der Planet von der Alten sich muss verändern.
Und was heisst das?
Das heisst, dass ein Grossteil von der Alten viel länger wird tätig sein.
Aber das wird immer wieder abgelehnt an der Urne, oder?
Ja, das wird abgelehnt, aber das ist auch, ich finde das eben auch ein bisschen fantasielos, oder? Also wenn einem nichts anderes einfällt, als einfach generell die Latte, Altersgrenzen zu erhöhen.
Und die gibt es in den 150 Jahren, gibt's die, obwohl sich alles andere verändert hat, nur das ist geblieben.
Genau, und dann bleibt das und fantasielos ist es, weil also mindestens in der Schweiz kommt man ja dann immer und sagt, ja, und dann denk an Bauarbeiter und so. Das ist ja völlig richtig. Man sollte gleichzeitig nicht so tun, als wären wir ein Volk von Bauarbeitern. Oder? Mhm. Das sind wir wirklich schon lange nicht mehr.
Und
oder?
Wenn man sieht, wer die Bauarbeiter sind, sind nicht so die meisten Schweizer übrigens.
Eben.
Oder?
Eben. Und darum, ich arbeite so ein bisschen daran, mit ein paar Unternehmern, wo ich denke, dass die empfänglich wären, dass man so ein Modell entwickelt. Oder? Also nur in aller Kürze, ich nenne das neue Etappierung vom Arbeitsleben, dass man so bis 25 kann man sich ausbilden lassen und dann aber macht man sich dran und dann mit 55 fängt man nicht an, schon von der Frühpensionierung träumen, sondern dann überlegt man sich, ob man vielleicht den Job könnte modifizieren. Also irgendwie bei der Tätigkeit, wo ich etwas kann, den so zu verwandeln, dass er altersgerechter ist. Also das, was man früher mal Erfahrung genannt hat. Oder? Mehr auf Erfahrung setzen. Es gibt so eine bestimmte Branche, Senior Partner nennt man denn das, oder? Wo nicht abhaut, nicht in die Frühpensionierung, sondern da ist aber sozusagen der dominante Sessel räumt und den Jungen zur Verfügung gibt.
Also aber das ist ja dann ein dumm behindert, wie Sie richtig feststellen, dass wenn man älter wird, verdient man immer mehr.
Ja.
Und dann ist es vielleicht einfach nicht so leicht möglich, dass man dann eben die Position aufgibt, weil dann verdient man wieder weniger.
Ja, das ist... Ja. Ich weiß, ich bin in dieser Hinsicht auch naiv. Oder? Ich glaube,
es dunkelt mich auch ein bisschen. Ja, es ist aber, schön, wenn das so geht. Aber es geht irgendwie nicht ganz auf.
Ja, aber ich glaube, dass Menschen, oder dass einige Menschen und vielleicht immer mehr Menschen mit der Zeit auch genug haben von dieser Denkweise. Dass es vor allem darum geht, mehr zu verdienen, mehr zu haben, weiterzukommen. Ich glaube, dass vieles
Aber zurückbuchstabieren ist dann nochmal etwas anderes.
Ja, ja, aber es müsste eben ein Ausgleich sein. Oder? Natürlich müsste man, ich finde es ja heute schon Blödsinn, oder? Dass man mehr verdient mit jedem Jahr, wo man älter wird. Also, mhm. Das ist doch eigentlich unlogisch. Oder? Aber es müsste einen Ausgleich geben, also, dass man Lohneinbußen in Kauf nimmt zugunsten von einer, wie soll ich sagen, freundlicheren, altersgemässeren Arbeitsart. Also, dass man sagt, den Stress sollen jetzt die Jungen haben. die haben ja hoffentlich auch noch mehr Power und mehr Illusionen, was übrigens furchtbar wichtig ist. Oder? Ich habe nicht mehr viel von dem, von Illusionen. Kräfte lahmen auch viel schneller. Aber ich kann immer noch, glaube ich, ein bisschen raffinierter denken und habe auch ziemlich gute Menschenkenntnis. Also ich habe Menschen ziemlich gut. Und dass man solche Qualitäten würde als Arbeit betrachten, gewissermaßen so ab 55, aber dann bis 75. Also, dass man dann nicht wieder mit 65 rauskippt.
Oder? Aber dann kommen technische Entwicklungen dazwischen, wo die Älteren dann gar nicht so gut sind. Sie sind ja ein Fan vom Internet, wie ich gelesen habe, und sagen, das ist Demokratisierung und das ist besser, sind nicht nur die Fachleute und so. Und das ist ja in der Zeit von TikTok und China und so auch ein bisschen Mixed Blessing, wo man jetzt sieht. Aber wenn dann noch die Artificial Intelligence kommt, wo wahrscheinlich für gewisse ältere Semester dann totale Barrieren könnte darstellen. Wie soll denn das funktionieren, Herr Hasler?
Ja, da sind wir halt einfach so ein bisschen kraftlos dran. Also, ich bin übrigens eben der mit dem Internet-Fan, der ist ein bisschen vorbei.
Ist vorbei? Ja. Nein, das habe ich schon gedacht. Am Anfang haben wir das Gefühl gehabt, das ist grossartig. Und ja, ja. So. Alle können mitreden, sind nicht nur die Fachleute. Und was man jetzt sieht, was auf X läuft und was da für Müll reinkommt oder wie das auch manipuliert wird von China, von Russland etc. Das ist eine Hoffnung, die verplatzt ist, oder?
Ja, also mindestens ist die Ambivalenz massiv geworden. Oder? Es ist also die Zwiespältigkeit.
Eben, also Schaden und Nutzen
ist... Schlimmer ist mindestens so.
Man hat also das Gefühl, die schlimmen Entwicklungen in der Welt, oder? Wenn man sieht, eben, wie Leute können leicht manipuliert werden auf hervorragend technische Art und Weise, dann läuft es einem kalten Rücken oben, oder? Dass man dann immer, wenn man mal dort drauf ist, auf so irgendeiner Website oder irgendwie eben irgendwo drauf, dass man dann immer weitergeleitet wird und immer das Gleiche überkommt und eigentlich gar nicht mehr aus dem Bubble rauskommt, oder?
Aber das heisst natürlich nicht, dass man nicht über Digitalisierung sich an Hoffnung machen kann.
Eben.
Oder? Also die mache ich mir schon. Also ich war zum Beispiel jetzt an einer Tagung gewesen, bei Google.
Age-Tech.
Also das sind alle möglichen Startups gewesen, die mit neuesten Technologien Produkte entwickeln, die uns Alten das Leben erleichtern.
Oder? Ah, grossartig.
Zum Beispiel Pflegeroboter.
Mhm. Oder? Den freuen Sie sich jetzt auch schon.
Ja, logisch. Und warum? Weil über diese Art von Technologie könnte man davon träumen, dass künftig Maschine und Mensch eine Art Tandem bilden. Also konkret, ich bin pflegebedürftig. Jetzt habe ich, so wie es heute ist, kommt eine Pflegerin von der Spitex oder woher auch immer und hat keine Zeit. Also, künftig wird sie mit dem Roboter am Arm kommen und der Roboter macht alle Routinenarbeiten. Er kann übrigens auch das Zimmer aufräumen. Oder? Und er kann einen super digitalen Assistent. Oder? Er kann Protokoll machen, wofür heutige Pflegerinnen einfach Zeit versauen. Oder? Und dann, ich will damit sagen, und dann hat die Pflegerin sehr schmal mehr Zeit, das zu machen, wozu sie braucht.
Eben eine Beziehung aufbauen.
Mir zuzuwenden. Ja. Oder? Und aus mehr Vitalkräften zu entlocken, beispielsweise.
Und das verkaufen Ihnen solche Firmen, solche Visionen, die grossartig tönen und in der Praxis...
Nein, die mache ich selber. die Vision. Es ist übrigens, ich meine, das ist ja nicht nur eine Vision, oder? Also der Beruf von meinem Vater, Schreiner, heute. Wisst ihr, was ein heutiger Schreiner macht?
Ja.
Er programmiert. programmiert Maschinen. Ja. Ja. Maschinen fertigen das Werk. Das heisst, er hat jetzt die Chance, als Schreiner sozusagen zum kreativen Designer zu werden. Hobeln kann die Maschine eh viel besser, genauer, sie wird auch nie müde und so weiter. Und das ist, an dem denke ich so von Branche zu Branche durch, oder wie man das machen könnte. Maschine und Mensch, so, und zwar nicht, dass der Mensch dann noch entweder ein Auslaufmodell ist, sondern noch, oder gar nur eine Übergangsfigur.
Und viele sagen, wenn Artificial Intelligence uns alle wegputzen würde, oder? Ja. Als Horrorszenario.
Ja, es kommt halt darauf ab. Ich weiss nicht, also was mich stört bei dieser Diskussion, ist, dass man da immer so tut, wie wenn das ein Naturvorgang wäre. Ich war am ersten Digitaltag Schweiz, zusammen mit dem Bundesrat, ich sage jetzt den Namen nicht. Und da hat er zuerst geredet und hat immer gesagt, Digitalisierung ist so etwas wie ein Tsunami. Und dann habe ich nachher gesagt, Entschuldigung.
Tsunami ist nicht positiv.
Wenn es ein Tsunami ist, hau ich ab.
Ja, oder? Ja. Sofort.
Hau ich ab. Oder? Und das ist oder? Wir haben, das sehen Sie doch auch. Ich meine, man könnte die Technologie nicht mehr in den Flaschenhals zurückstellen.
Vor allem nicht bei Machine Learning, weil die Maschinen lernen ja selber.
Also haben wir nur eine Chance, so weit als möglich das zu gestalten, was da ist. Und stattdessen tun wir immer so, wie wenn das über uns kommt und wir verharren, ja, gibt es mich denn noch und so weiter. Mhm.
Sie sind also, wie Sie am Anfang gesagt haben, auch ein Optimist. Sie gehen viel in die Natur. Ich glaube, das ist schon noch wichtig. Und da gehen Sie auch ohne Computerbegleitung gehen Sie raus, Roboterbegleitung. Das ist schon noch wichtig, dass wir unserer Natur Sorge haben.
Das ist unendlich wichtig. Also ich gehe jetzt am Morgen schon in den Garten.
Jetzt
ich bin
Frühling, ein
leidenschaftlicher Gärtner. Ich könnte jetzt alle Blumen bei Namen nennen. Oder?
Was können Sie eigentlich nicht?
Das hat aber mehr mit meiner Frau zu tun. Sie hat mich das gelehrt. Oder? Also sie ist wirklich gut. Und das ist so zauberhaft. Oder, das ist, oder die Eidechsen, die spielen an der Mauer vom Haus. Und
Bienen,
so.
Ja. Aber es ist ein bisschen erstaunlich, dass wir Eidechsen jetzt wieder haben. Bei uns sind Eichhörnli im Garten.
Ja, die sind scheinbar über diese Bahnzüge sind die da hingekommen. Die Eidechsen. Die sind herrlich. Die gewöhnen sich sogar an mich.
Aha.
Also zuerst sind sie davon gerannt. Sie sind ganz wieselschnell, oder? Und jetzt, wenn ich komme und ich ein paar Worte wechsle, hat die Bau gesagt, dann lasst es.
Dann los es.
Das ist ganz ruhig und los es. So Sachen sind einfach herrlich.
Unschuldige, wunderbare Tierli, einfach all. Also, ich habe sie in den Tropen erlebt und jetzt sind sie auch bei uns. Unsere Welt verändert sich und nicht nur zum Schlechten. Grossartig, das Gespräch mit Ihnen. Herr Hasler, Sie haben noch einen Musiktitel zu gut. Wir sind leider, muss ich sagen, schon fast am Ende von dieser Sendung. Was ist der nächste oder letzte Titel?
Ich würde gerne das zweite Ständli nehmen. Ist das möglich?
Das ist absolut möglich.
Von Johannes Brahms. Das ist mein Lieblingsliedkomponist. Passt auch sehr schön zu unserem letzten Thema, zur Natur.
Das ist der Doppelpunkt. Sein erster Doppelpunkt. Heute in einer Woche am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Schleichen der Schönsten sacht in den Traum hinein.
Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1.
Music, please. I love music.
Sie informiert und... Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.